Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge vom Sales Excellence Podcast. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Worum geht's denn heute, Jan?
Heute geht es um das Thema mit mehr Relevanz im Vertrieb zu mehr Umsatz.
Ich habe auch diesmal wieder eine Hausmitteilung mitgebracht.
Ach, du hast mal wieder eine Hausmitteilung.
Das habe ich getan, ja. Langsam aber stetig vergrößern mehr und mehr unsere Reichweite und wir bekommen daher mehr Feedback. Und ein besonderer Wunsch hat uns letztens empfangen, den wir sehr gut fanden, den wir demnächst hoffentlich umsetzen können, dass wir nämlich einerseits mehr reelle Beispiele aus unserem eigenen Alltag bringen sollen und andererseits die Vertriebsprozesse und Methodologien, die wir hier praktisch euch nahebringen wollen in diesen Gesprächen, auch mal von der anderen Seite beleuchten. Also unsere Gesprächspartner bei einem potenziellen Kunden, wie empfindet der das eigentlich, wenn man mit so einem Value-Selling-Ansatz daherkommt? Das war ein Wunsch und hoffentlich können wir in naher Zukunft diesem Wunsch mal gerecht werden. Trotzdem in diesem Sinne, wir freuen uns natürlich immer über weiteres Feedback. Offene Frage an euch, welche Themen wünscht ihr euch? Ihr könnt gerne an uns rantreten, die üblichen Kontaktkanäle findet ihr ja auch in den Shownotes. Somit kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn die Zielsetzung heute, lieber Jan?
Ja, was ist die Zielsetzung? Also zwei große Ziele haben wir heute. Erstmal zu klären, warum lohnt es sich eigentlich, für unsere Kunden relevant zu sein? Und dann im zweiten Schritt auch darüber zu sprechen, wie tun wir das? Und darüber hinaus darauf einzugehen, wie uns Struktur, Prozess, sowas wie Value Proposition und eben Relevanz helfen, im Vertrieb erfolgreicher zu sein.
Aus diesem Zweck haben wir zum wiederholten Mal uns einen Interviewgast eingeladen. Und wir haben den Georg hier. Und lieber Georg, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und bin.
Und vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen zu unseren Zuhörern.
Warum bin ich hier? Ich beschäftige mich im SaaS-Institut mit dem Thema Opportunity-Generierung für B2B-SaaS-Kunden als Consulting. Und wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich unsere eigene Medizin schlucken, dadurch, dass wir auch ein eigenes SaaS haben. Bluebirds nennt sich das. Genau, und deswegen sind wir hier zum Thema Outbound und zum Thema Marketing auch da. Ich selber habe studiert Innovation Entrepreneurship an der ESADE in Barcelona. Mhm. Und bin dadurch eigentlich sehr an dieses Thema SaaS auch interessiert gekommen, auch dieses Thema Sales, gerade im SaaS-Bereich, finde ich wahnsinnig spannend, Skalierung, und bin eigentlich dann nach der Master, habe ich am SaaS-Institut eigentlich im Founding-Team mit angefangen, andere Unternehmen, SaaS-Unternehmen dabei zu unterstützen, eben diese Skalierung durch Outbound und durch Sales voranzutreiben.
Und du wohnst auch immer noch in Barcelona, ne?
Und ich wohne noch in Barcelona, bin aber auch oft in Berlin und München. Also genau, ich habe mir die schönsten Orte in Europa quasi rausgesucht.
Wir haben ihn heute ins verregnete München eingeladen.
Ist besser als das touristenüberlaufende Barcelona.
Genau, ja, und du hast es gerade gesagt, ihr schluckt eure eigene Medizin, also Medizin im Sinne von, ihr macht Beratung für Outbound,
genau.
Vertrieb im Prinzip. Und dort habt ihr einen Beratungsprozess bzw. ein Framework, das ihr durchspielt. Und ich glaube, es ist eins unserer Aufgaben heute hier in diesem Gespräch, ist mal da durchzugehen und mal die unterschiedlichen Aspekte zu beleuchten, die ihr innerhalb dieses Beratungsprozesses mit euren Kunden durchgeht.
Auf jeden Fall.
Die große offene Frage war ja, warum sollte man überhaupt relevant sein? Und vielleicht steigen wir damit direkt mal ein.
Also für mich dreht sich wirklich, wenn es darum geht, Opportunities, Sales Opportunities zu generieren, alles um Relevanz. Ich meine, was wir oft sehen, ist, dass wenn wir zu Kunden gehen, dass hier wahnsinnig viel automatisiert wird und besonders, wenn es darum geht, ums Messaging. Wir sehen, dass wahnsinnig viele von unseren Kunden versuchen, die ganze Konversation zu automatisieren. Das heißt, und hier an Massen rauszusenden, Massen-E-Mails, LinkedIn-Automatisierung. Vor allem auch junge Startups machen das viel. Wobei man ja eigentlich sagen muss, okay, wenn wir mit einer Person reden wollen, wenn wir eine Firma angehen wollen, können wir heutzutage mit einer Massen-E-Mail, die nicht individualisiert ist, kein Herz mehr erwärmen. Und ich glaube, das ist für mich ein Thema, besonders auch in Deutschland, wo ich denke, wir sind hier nochmal resistenter, und das hat sich auch in unserer Arbeit gezeigt, was einfach plumpe, generelle Meldungen angeht, kommen nicht an, und jeder kennt selber, jeder wird oft ist Ziel von solchen Massentargeting, Massenmessaging. Und mir geht es wirklich darum, dass wir hier differenzieren zwischen Effektivität und Effizienz. Ich glaube, viele oder wir alle versuchen, wahnsinnig effizient zu sein, was jeden Prozessor geht, wahnsinnig viel zu automatisieren im Outbound, im Marketing. Aber ich glaube, wo wir uns wirklich drauf fokussieren müssen, ist, dass wir effektiv sind. Das heißt, dass wir die richtige Konversation haben. Und wenn wir die richtige, wenn wir effektiv sind, richtige Konversation haben mit der richtigen Person, das heißt schon vorher wissen, mit wem wir eigentlich reden, dann sind wir viel relevanter. Wir können quasi die Person viel besser begeistern.
Also wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass die Automatisierung nicht zulasten von der Qualität der Ansprache gehen darf? Weil ich jetzt, keine Ahnung, ich schicke jetzt 1000 E-Mails, da steht aber überall das Gleiche drin. Vielleicht mache ich mir noch die Mühe und ändere den Vornamen oder sowas. Aber der geschriebene Text ist praktisch nicht individuell auf die Person, an die ich die Nachricht schicke, zurechtgeschnitten.
Genau, komplett. Und ich glaube, worauf wir uns fokussieren müssen, ist, dass wir sagen, hey, wir fokussieren uns darauf, die relevante Konversation zu haben. Und unsere Personen und unsere SDRs, unsere Outbounder vom Prozess her komplett zu unterstützen, damit sie sich fokussieren können auf diese Konversation. Ich glaube, wenn du jemanden anrufst, dann musst du wahnsinnig schnell dem vermitteln können, dass du einerseits Thought Leadership hast, dass du weißt, wovon du redest, dass du das Problem dieser Person verstehst und wirklich das Problem der Person, nicht nur das Problem der Industrie oder das Problem der Firma, sondern wirklich ganz genau verstehst, was ist hier das Problem der Person, damit du die Neugier wecken kannst, um weiterzukommen. Und ich glaube, gerade im Outbound geht es hier nicht darum, um dich selber zu reden, sondern es geht wirklich darum, Problem festzustellen. Ich meine, wir sagen immer, es ist ein bisschen wie, wenn man den Arzt besucht, wenn du zum Arzt gehst und sagst, hey, ich habe mir meine Hand, mein Arm tut weh, dann drückt der Arzt einmal in die Hand und sagt, wenn ich hier drücke, dann tut es weh. Und dann sagst du, ja, das tut weh. Sagt er, wenn ich hier drehe, dann tut es nicht weh. Dann sagt er, nee, es tut nicht weh. Aber wenn ich jetzt hier die Bewegung mache, tut es dir wieder weh. Und wenn der Arzt jetzt sagt, hey, komm morgen wieder, ich weiß, was falsch ist und dann kann ich dich behandeln, dann vertraust du dem Arzt, weil er die richtigen Fragen gestellt hat und weiß genau, wo drückt's und wo drückt's nicht. Und dann kommst du auch morgen wieder und dann bist du auch bereit, quasi in ein Sales-Meeting eben zu gehen, weil du dieses Vertrauen erweckt hast. Und ich glaube, wenn wir diese Relevanz erreichen können, eben erkennen wir nur durch Fokus erreichen. Ich glaube, das ist dann quasi das nächste Thema, wo wir sagen, wie können wir relevant sein? Wir können nicht relevant sein, indem wir sagen, wir haben dieselbe Message für alle, die wir angehen. Und da unterscheiden wir in unserem Framework, sagen wir, es gibt Target Market, segmentieren wir bei Country, Industry, Use Case und Company Size. Mhm. Bei ICP, Ideal Customer Profile, also die Person, das heißt, wir schauen uns hier an, welche Funktion, welche Rolle in der Hierarchie und welche Rolle im Sales-Prozess hat diese Person. Und noch nach Szenario. Was wir sehen, ist normalerweise, dass man, wenn man die gleichen Firmen hat, gleiche Industrie und gleiche Größe, sehen wir oft, die haben unterschiedliche Maturity, sage ich hier, in Bezug auf das Problem, was wir lösen.
Ah, ja.
Zum Beispiel ganz für uns, wir helfen Firmen zu skalieren, durch Outbound zum Beispiel. Und wir sehen jetzt Firmen, gibt es Maturity, die sagen, Szenario 1 ist, die Firma hat kein Outbound. Szenario 2 wäre zum Beispiel, die Firma hat Outbound, aber keine guten Prozesse hierfür.
Ja.
Szenario 3 wäre diese Firma, die wir sehen, hat Outbounder und sind wirklich Outbound-Believer und haben auch richtig gute Prozesse hier schon implementiert. Und warum haben wir diese Segmentierung? Weil wir haben jetzt die Segmentierung in die drei Bereiche, Target Market, Szenario und ICP. Weil wenn wir jetzt jemanden anrufen wollen, wenn ich jetzt den CEO anrufe von einer Firma, sag ich mal im kleineren Segment, die kleiner sind in einer bestimmten Industrie und Szenario haben, dass sie noch kein Outbound benutzen, habe ich einen ganz anderen Pitch, als wenn ich jetzt einen anderen ICP anrufe aus einer anderen Industrie, aus einem anderen Szenario. Und um diese Komplexität zu managen, müssen wir eben diesen Fokus haben. Und ich glaube auch, dass wir nur relevant sein können in der Konversation, wenn wir hier diese individuellen Probleme haben. Wir sehen schon, wenn wir hier eine Massen-E-Mail raussenden, an alle Leute das Gleiche, können wir nicht diese Messaging, die richtige Value Proposition in jedem Fall haben, dadurch, dass wir hier eine große Komplexität haben.
Ja, das heißt, das Beispiel, was du jetzt gerade gegeben hast, ist schon wieder im Sinne von, ihr schluckt eure eigene Medizin. Das
genau, richtig.
Das sind die drei Szenarien, die ihr für euch definiert habt. Und das mal als anschauliches Beispiel, wie das halt aussehen kann. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, du hast jetzt gerade so 5, 6 verschiedene Metriken genannt, die man praktisch sich anschauen muss und überall muss ich die individuelle Antwort finden und dann spannt sich praktisch so ein Ansprachebaum auf, könnte man fast sagen,
komplett.
Der selbst bei einem einzigen Zielkunden schon, je nachdem Persona, konkrete Problemstellung, Maturity und so weiter, eine ganz andere Ansprache sein kann. Ne?
Genau, wenn man zum Beispiel schaut, wir sagen immer, normalerweise sollte man in einer Firma, wo man Outreach betreibt, 3 bis 5 ICPs haben, also Personen, die man anrufen kann.
Ja.
Und das heißt, in einer Firma kann man schon 5 verschiedene, ich sag mal, Probleme haben, weil wir reden ja immer über Probleme und dementsprechend das Messaging. Und dann mit dem Messaging dazu kommt natürlich auch die richtige Fragestellung, die man auch messen muss. Und dann natürlich heißt es, umso mehr Target Markets, umso mehr Szenarios, umso mehr ICPs wir angehen, umso komplexer wird das Ganze.
Ja, also ich kann nur zustimmen, ich habe euch beiden jetzt sehr aufmerksam und interessiert. Schön,
dass du auch zuhörst.
Ja. Und interessiert zugehört. Und ich stimme total zu, du hast einen Nebensatz gesagt, gerade in Deutschland.
Mhm.
Und auch da würde ich total zustimmen, weil mir geht das auch so, dass ich sehr viel nicht relevanten Content bekomme, auch in meinem Privatbereich von irgendwelchen Anbietern, wo ich mir immer die Frage stelle, wie kommen die denn da drauf, dass mich das interessieren könnte? Und wenn ich mir dann vorstelle, ich würde es im Business genauso machen, dann bräuchte ich mich nicht zu wundern, wenn ich eben keine Deals abschließe und meine Pipeline vielleicht nicht gut aussieht, weil ich eben einfach nicht relevant bin für die Zielgruppe, die ich gerne ansprechen möchte. Und du hast, also ich finde, da hat unheimlich viel Inhalt schon drin gesteckt. Und ich denke, jetzt wäre die spannende Frage, also jetzt haben wir mal geklärt, warum ist Relevanz wichtig und richtig vor allem. Und jetzt ist die spannende Frage, wie komme ich denn dahin? Also was muss eine Firma tun, über was müssen wir uns konkret Gedanken machen, was müssen wir konkret auf die Straße bringen, um diese Relevanz dann erzeugen zu können, die ihr heute schon bei euch auch selbst erzeugen könnt und die ihr auch für eure Kunden dann erzeugt.
Genau, und ich glaube, da wo man eben ansetzen können muss, ist eben, dass man hier sagt, okay, wir entscheiden uns jetzt dafür, Qualität vorzuziehen anstatt der Quantität. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weniger Firmen angehen, dafür mehr relevante Firmen angehen. Wir werden quasi viel präziser sein, mehr fokussiert sein und dadurch höhere Conversion Rates erreichen. Das ist das Ziel hier im Outbound und im Marketing.
Das stellt ihr fest mit den Kunden, mit denen ihr arbeitet, das ist auch so eine Mindset-Frage. Also, dass man erstmal dieses Mindset entwickeln muss, das tun zu wollen, bewusst auch mal Dinge wegzulassen und vielleicht Nein zu sagen?
Komplett. Ich glaube, eines der großen Dinge und in viele, wie gesagt, es gibt verschiedene Maturities, die wir sehen in Bezug auf dieses Problem. Eine Sache, die ich immer sehe und die wir immer sehr früh feststellen und klarstellen, ist, es gibt ein Target Market und es gibt ein Market Fit. Das heißt, Market Fit ist alle Firmen, die mit unserer Lösung, mit unserer Solution arbeiten könnten. Und Target Market ist genau die Firmen, wo wir sagen, hier sind wir am relevantesten für die Firma und diese Firma ist am interessantesten für uns. Also für mich ist es ein zweiseitiges Spiel. Und gerade wenn es darum geht zu skalieren, wenn es darum geht, schnell in den Markt reinzukommen, sollten wir so eine Art Cherry-Picking betreiben. Das heißt, wir suchen uns, hey, in welchem Target-Markt haben wir die größte Conversion Rates. Und dann gibt es einen riesigen, großen Market-Fit, sage ich mal. Aber die Kunst ist dann, in diesem riesigen Market-Fit die 2-3 Target-Märkte zu finden. Und die können wir wahnsinnig präzise sein, wo wir einfach die höchste Conversion Rates haben, um zu skalieren. Und dann, dass man sagt, von einem Target-Market zum nächsten geht. Ich meine, im Prinzip gibt es auch dieses Bowling-Alley-Prinzip eben, was man auch kennt, dass man wirklich sagt, okay, von einem Target-Market in den nächsten gehen und dass wir in einem Target-Market einfach absolut der Leader sind, den es gibt und dann in den nächsten kommen, um diesen Fokus zu haben.
Ja, was ja bei, ihr berät ja hauptsächlich Startups oder kleinere Unternehmen, die wachsen wollen.
Also genau, wir haben zum Glück eigentlich was sehr schön ist, ein sehr breites Spektrum. Also teilweise haben wir Kunden, die ausschließlich der CEO verkauft.
Ja.
Und wir implementieren mit denen wirklich das erste Outbound-Team, wo wir auch sagen, an dieser Stelle zum Beispiel sagen wir, dass wir erst 2 SDRs einstellen, also 2 Outbounder,
ja,
bevor wir überhaupt das Sales-Team einstellen. Dass wir sagen, bis dieses Outbound-Maschine funktioniert oder bei anderen Marketing und Marketing-Qualifizierung funktioniert, musst du eigentlich kein Sales-Team einstellen.
Mhm.
Dass wir sagen, okay, dieses 2-3 Monate kann der CEO noch diese Meetings managen, bis diese Pipeline funktioniert, dann sollte man eigentlich ein Sales-Team einstellen. Das war, was wir eben auch mit einem Kunden machen. Wir haben allerdings auch andere Kunden, die wirklich über 150 Mitarbeiter schon haben, die ein Sales-Team haben, in 5 Locations weltweit quasi aktiv sind, über 20 Sales-Mitarbeiter, 30 Sales-Mitarbeiter.
Ja. Aber es dann vielleicht an den Prozessen scheitert. Also dann bist du genau wieder...
Genau, und natürlich ist hier, wie gesagt, haben wir eine komplett andere Value Proposition und auch andere ICPs. Im ersten Fall reden wir immer mit dem CEO. Hier geht es wirklich darum zu sagen, hey, wir kreieren dir den Outbound-Pipeline, das was kommt. Wenn du schon 5 Büros weltweit hast und deine Account Executives hast und deine SDRs hast, geht es wirklich darum, dass man Struktur reinbringt, dass man Struktur einerseits für die Sales-Leute, für die Outbounder reinbringt, für Marketing reinbringt, vom Prozess her, aber auch, sage ich mal, vom Knowledge her, dass man sagt, dass wir eine genaue Hypothese haben, was ist für uns ein Target-Markt, was ist für uns der ICP, weil oft sieht man, dass jeder macht, was er denkt, am besten funktioniert. Und im Endeffekt hat keiner was gelernt, weil du weißt nicht, liegt es, dass der jetzt funktioniert, bei dem SDR funktioniert, weil er gerade besonders gut ist, oder weil er richtigen Target-Markt rausgesucht hat oder weil er die richtige Value Proposition hat. Und dadurch, wenn man sagt, hey, wir haben hier ein System, wo jeder das Gleiche macht, wissen wir ganz genau, später funktioniert nicht. Testen heißt für uns immer, testen heißt nicht, jeder macht was anderes und wir schauen, was am besten funktioniert, sondern testen heißt, wir stellen eine Hypothese auf, das Team folgt dieser Hypothese und wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann testen wir eine andere Hypothese.
Okay.
Ganz wichtig, weil du musst immer vergleichen. Im Endeffekt willst du ja ein System haben, wo du unabhängig davon bist, ob ein Individuum besonders gut ist oder nicht.
Ja.
Nur dann bist du skalierbar. Und in diesem System musst du quasi dann auch schauen, dass jeder zumindest in der Struktur, im Prozess, in dem Messaging das gleiche Framework folgt, den gleichen Prozessen folgt. Und hier geht es natürlich bei großen Kunden viel mehr darum, und andererseits eben dem Management diese Einsichten zu bekommen. Durch das Management-Team oft hat gar keine, für die ist dieses ganze Outbound-Sales oft so eine Blackbox. Die haben zwar einige Metrics, die sie sich anschauen, aber die sind nicht wirklich, lassen jetzt nicht wirklich Business-Entscheidungen treffen, sondern die sind eher einfach ein Rückblick, was wurde gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir messen zum Beispiel Qualität. Also wie ist die Qualität von den SDRs? Oder wahnsinnig wichtige Metrics, die wir haben, ist, dass wir uns anschauen, warum nicht? Weil die große Stärke vom Outbound ist ja, dass du gegenüber dem Marketing weißt, warum will diese Person nicht mit mir reden. Wenn wir uns jetzt eine Firma rausgesucht haben, Qualified Company nennen wir die, und wir haben hier diese ICPs ausgesucht, die wir vorher festgelegt haben vom Management-Team, und wir haben unsere Value Proposition, die wir diesem ICP vorstellen, und dieser ICP will nicht mit uns reden. Wir haben wahnsinnig viel Mühe uns gegeben, hier die richtige Firma zu finden, für die wir relevant sind, und dieser ICP will nicht mit uns reden, also der hat kein Interesse. Dann ist es wahnsinnig wichtig herauszufinden, warum nicht. Haben wir die falsche Value Proposition? Reden wir mit der falschen Person? Haben die das Problem gar nicht, was wir denken, was wir haben? Und diese Learnings hat man eben nur im Outbound. Und deswegen ist eins der wichtigsten Dashboards, die sehe ich, ist, wenn wir schauen, okay, Nurturing or Discarded Reason, dass wir uns anschauen, warum wollen nicht mit uns arbeiten? Und das sind solche Metrics, die man eben messen muss.
Okay, also es geht ganz viel darum, eine Objektivität reinzubekommen und eine Messbarkeit.
Komplett.
Du hast gerade gesagt, wir brauchen qualitativ gute SDRs.
Ich glaube, wir müssen, wenn es um SDRs geht, die müssen einfach wahnsinnig clever sein. Wir so arbeiten eigentlich immer mit Juniors zusammen, die wahnsinnig clever sind und die schnell was lernen können. Und hier geht es nicht darum, Leute zu haben mit besonders großer Erfahrung. Hier geht es nicht darum, Leute zu haben, wir können uns zumindest nicht darauf verlassen, dass jeder SDR ein Top-Performer ist. Weil wenn wir skalieren wollen, wenn wir sagen, wir müssen jetzt in diesem Monat 3 SDRs anheuern und das in München oder in Berlin, wo diese Stellen nicht besonders beliebt sind, nimmst du im Endeffekt, was du kriegst, und das heißt, du musst die Struktur, das Management-Team muss die Struktur geben, muss das Framework geben, muss den Prozess geben, dass diese Person sich voll und ganz auf die Konversation konzentrieren kann. Mhm. Und dieses ganze Wissen, diese Strukturen gibt es oft in den Köpfen der Manager, aber die ist natürlich dann zu übertragen in die SDRs. Ich glaube, dafür muss man die einfach leiten quasi. Und ich denke, das ist eins zum Beispiel auch, warum wir Bluebird haben, ist, weil wir sagen einfach, wir wollen hier keine Salesforce-Experten haben oder wir wollen keine HubSpot-Experten haben. Wir wollen Experten haben, die Konversation führen können.
Ja, fairer Punkt. Jetzt lass uns doch einfach mal diesen ersten Fall nehmen, den ihr auch als Use Case für euch definiert habt. Du kommst zu einer Firma, die haben noch gar nichts. Also die stehen ganz am Anfang. Wie geht ihr da klassisch rein? Wo fangt ihr an, mit dem CEO zu arbeiten?
Also wie wir da eigentlich rangehen, ist, dass wir uns wirklich anschauen, okay, was ist die Sales-Strategie zurzeit? Haben wir eine Sales-Strategie für mich? Natürlich einerseits, okay, Target-Market, ICP, Problem, welches Problem lösen wir, welche Value Proposition haben wir, dann schauen wir jetzt natürlich, dazu gehört dann immer noch die Solution, welche Solution haben wir, da gibt es normalerweise Software plus Services und das Pricing-Modell.
Wie nehmt ihr das wahr? Also du hast jetzt gerade gesagt, guckt euch an, haben die eine Strategie? Haben die eine Strategie oder haben die eher so ein Wirrwarr? Irgendjemand hatte mal eine coole Idee und dann ging es los.
Was man normalerweise sieht in Startups, es gibt immer Strategien, aber die ändern sich wahnsinnig schnell. Es wird wahnsinnig schnell entgegen. Wir haben auch, also es gibt so ein paar Faktoren, wo man natürlich sieht und das, wo wir als erstes schauen, irgendwie passen die zusammen, dass man sagt, okay, was habt ihr für eine Lead-Generation-Struktur und was habt ihr for example, wenn wir sagen, okay, die haben ein ARPA, also es kommt eigentlich auf Pricing zurück, Average Revenue per Account per Year.
Ja.
sag ich mal, okay, ihr habt einen ARPA von 30, 40, 50.000, aber ihr kriegt 90% wollt ihr von Marketing kriegen, dann denken wir, dann ihr lasst ja viel einfach auf den Tisch, weil ihr könnt ja nicht so große Deals, kriegt man normalerweise eben nicht nur durch Inbound-Deals, der sagt, hey, hier müsst ihr mal schauen, wie kann man hier mit Outbound arbeiten. Oder andersrum, wenn du siehst, Firmen haben wahnsinnig kleinen ARPA, die sagen, okay, wir verdienen hier pro Account 50 Euro im Monat, wollen aber alles mit Outbound machen, muss man sagen, okay, wie können wir hier das ARPA anheben, dass es wieder zum Outbound passt. Also es ist nur ein Beispiel. Da muss man auch schauen, wie sieht das Team aus. Natürlich haben wir welche Funktionen gibt es? Ich meine, bei uns klassisch sagen wir, es sollte Market Research geben. Market Research dafür verantwortlich, Qualified Companies zu erstellen und zu enrichen. Das heißt, die schauen, okay, wir haben diese Firma gefunden, die passt, wir denken, dass wir da gerade reinpassen und wir sammeln schon erste Informationen. Zum Beispiel in unserem Fall sagen wir, okay, was wissen wir über diese Funding Round von dieser Firma? Sehen wir auf LinkedIn, dass die schon SDRs haben. Dann wissen wir schon mal, welchem Szenario wir ungefähr sind. Wir sehen auf der Webseite, wie das Pricing ausschaut. Wissen wir, ist Outbound bei denen ein Thema oder sind die eigentlich sehr Marketing-driven? Deswegen wissen wir schon, wenn die sehr niedriges Pricing haben, müssen wir gar nicht, rufen wir gar nicht an. Das ist zwar Market-Fit, aber nicht Target-Market zum Beispiel bei uns. Eben Market Research, dann haben wir die SDRs. SDRs, die eben dann deren Aufgabe, bei denen dreht sich alles um ICP, Problem und Value Proposition, die eben die richtigen Personen in dieser Firma raussuchen, sage ich dir mal den Pitch machen, wobei der Pitch, da reden wir nicht über uns, sondern wir reden über die Probleme der Person, die wir anrufen,
ja.
Und eigentlich die konvertieren zum Sales und dann eben im Sales, der eigentlich die Closing-Verantwortung hat. Je nachdem der Komplexität gibt es noch ein BDR, ein Pre-Sales, After-Sales, was auch immer.
Tatsächlich kam mir der Gedanke vorhin auch schon, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, gerade bei Unternehmen, die noch relativ jung sind, verändert sich ja auch ständig die Ausrichtung. Also man hat vielleicht mal eine initiale Idee, die Idee wird dann geprüft, da wird die Idee abgewandelt und so weiter. Und das bedeutet ja auch, dass du im Prinzip, wenn du mal so einen Outbound-Sales-Prozess definiert hast und die ganzen Hypothesen aufgestellt hast, dass du ja im Prinzip in so einen Zyklus reinkommst, also ich vermute mal, in so einen Zyklus reinkommst, wo du ständig validieren musst, revalidieren und neu ausprobieren musst.
Genau.
Ja.
Okay. Hier, basierend auf der Strategie.
Die sich ja unter Umständen eben auch verändert,
die sich immer wieder ändern kann. Und das finde ich einen spannenden Punkt, weil wie du gesagt hast, der Markt kann sich vielleicht ändern oder was auch immer. Ich habe irgendeine noch eine tolle Idee für mein Produkt, stelle vielleicht auf einmal fest, wow, ich kann damit noch ganz andere Sachen machen.
Ich glaube, genau, hier gibt es eigentlich einmal zwei Phasen. Gibt es ganz am Anfang, ganz frühe Phase, wo man wirklich finden muss, Target Market, also diesen Market Product Fit eben. Mhm. Und der ist sehr früh, den hat man normalerweise, findet man die erste vage Hypothese, hat man normalerweise, bevor man wirklich Sales groß losgeht. Du hast deine ersten Proof of Concept und du siehst, okay, es funktioniert. Daraufhin erstellt man die Hypothese, auf der du eigentlich dein Outbound, dein Sales, deine Sales-Strategie, dein Team und sowas aufsetzt. Und dann, was ich wahnsinnig wichtig finde, und das ist ein kontinuierlicher Prozess, du wirst nie aufhören, wirst du immer weitermachen, diesen zu verfeinern, neue zu testen. Gerade wenn du in einem Segment bist, der, sag mal, vielleicht nicht so groß ist und du bist sehr fokussiert, wirst du feststellen, dass du oft, bist du in diesem Target-Market, der sehr, sehr, sehr fokussiert ist, ist da irgendwann, siehst du, okay, wir haben hier immer weniger Firmen, die wir finden. Das heißt, wir probieren den nächsten Target-Market. Wie probiert man den nächsten Target-Market? Das ist natürlich, du holst deinen besten SDR, dem gibst du neuen Target Market, neuen ICP Value Proposition Mix, neue Hypothese und sagst, okay, wir probieren den. Wie schaut es in dem aus? Ein bester SDR aus dem Grund, weil wir wollen wissen, funktioniert der Markt und nicht der SDR. Und das ist eigentlich, dass man hier auch so ein System entwickelt, dass man kontinuierlich neue Target Markets entdecken kann und dann auch in diese reingehen kann. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, weil wir eben gesagt haben, wir sind wahnsinnig fokussiert und wenn wir wahnsinnig fokussiert sind, dann wird dieser nicht besonders groß sein, dieser Tagmarkt. Das heißt, wir werden eigentlich einen nach dem anderen abdecken wollen.
Hm. Und du hast vorhin auch gesagt, also ich glaube, wir sind ein bisschen weitergerutscht, wir haben mit der Strategie angefangen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die essentiell ist für alles, was danach kommt. Dass wir über die verschiedenen Rollen oder Prozesse geredet, Market Research und so weiter, wo wir, denke ich, schon so ein Stück weit im Prozess drin sind. Mhm. Also ihr fangt vorne mit der Strategie an, ja, wo auch dieses Mindset-Thema wahrscheinlich reinspielt und geht dann rüber in den Prozess. Kann man da jetzt schlussfolgern, dass ihr auch vielleicht ganz neue Rollen in so einem Unternehmen kreiert?
Auf jeden Fall. Also kommt wieder darauf an, wo sind diese Unternehmen gerade. Es gibt teilweise Unternehmen, die sagen, wir arbeiten noch, wo der Account Executive macht Outbound, der Account Executive macht sogar das Market Research. Und wo ihr sagen, okay, vielleicht ab dem Punkt macht es Sinn, hier eine neue Rolle zu schaffen. Es macht in dem Sinn vielleicht, wenn man einen Markt hat, wo das Finden von Firmen und dieses Enrichment von diesen Qualified Companies nicht besonders einfach ist, macht es Sinn, hier eine Market Research Position zu haben. Und ich glaube, es macht wahnsinnig früh Sinn, wie ich vorhin schon gesagt habe, diesen SDR hinzuzufügen. Und eins natürlich, was wir auch machen, ist, dass wir sagen, was sind die Firmen-Targets? Wo ist diese Firma gerade jetzt? Dass wir sehen, okay, welches Gap haben wir? Und dadurch, dass wir eigentlich jetzt mit über 30 Firmen zusammengearbeitet haben, haben wir ganz gute Richtwerte, was eine Funktion leisten kann und quasi wie da eigentlich dann auch diese Hiring-Struktur angeht. Weil im Prozess des Scaling geht übers Hiring im Outbound. Und ich meine, ganz grobe Richtwerte kann man mal so sagen, finde ich auch interessant zum Thema Relevanz. Wie sieht es dann anders aus, als jetzt, wenn wir Telemarketing machen im Bereich Outbound, dass wir sagen, okay, eigentlich sollte bei uns der SDR 40, 50, 60 Attempts haben pro Tag. Das heißt Call Attempts.
Okay.
Das ist deutlich weniger, als man jetzt in einem Callcenter hat, wo die eigentlich, ich weiß nicht, 150, 200 Call Attempts teilweise abgefragt werden. Natürlich, wenn man sagt, okay, wir haben 40 Attempts, dann schätze ich mal, gehen davon 15 mal, schaffen wir es wirklich, den Kontakt herzustellen. Mhm. Und im Endeffekt sage ich immer so, Pi mal Daumen anzufangen, sollte eigentlich ein SDR jeden Tag eine Opportunity generieren, also im Monat 15 bis 30 Opportunities. Okay. Es ist natürlich stark abhängig von Industrie. Was sind deine Kunden? In Tier 1 natürlich weniger. Wenn du jetzt versuchst, einen Coca-Cola reinzuverkaufen, ist natürlich deutlich schwieriger, das Sales-Meeting zu kreieren, als mit einer kleineren Firma.
Aber ihr schafft ja mit dem, was ihr macht, unheimlich viel Struktur. Also ich sag mal, ich sehe es jetzt mal aus meiner Brille raus, für die Firmen, die ich gearbeitet habe und die Kunden, die wir da getroffen haben. Und wenn ich jetzt die Anzahl nennen müsste, wo ich das Gefühl hatte, die arbeiten wirklich so, ja, dann kann ich es an einer Hand abzählen. Also sehr, sehr wenig. Aber alles, was du erzählst, macht in meinen Augen und in meinem Kopf ja total Sinn, weil ich damit genau diesen Fokus kriege, diese Relevanz kriege und damit natürlich auch gegen meine Wettbewerber viel, ich sage es jetzt mal so, besser anstinken kann, als wenn ich es halt so Larifari mache. So nach dem Motto, ah, wir müssen alles mitnehmen und das könnte auch noch schön sein und Coca-Cola, super Marke. Aber wenn die per Definition einfach da rausfallen, was du gesagt hast, mit dem Market und das, was wir wirklich targeten wollen, da würde ich sie einfach nie anrufen, weil ich genau weiß, es ist nicht richtig und ich rufe halt lieber Getränkemarkt Müller um die Ecke an, ja, oder wie auch immer. Deswegen finde ich das hochspannend, weil selbst wenn es jetzt kein Startup wäre, sondern eine existierende Firma, die vielleicht auch schon eine Struktur hat und du würdest so ein Framework da drauflegen, würde ja die Effizienz und Produktivität müsste ja rapide nach oben gehen, wenn die auf einmal anfangen würden, genau so zu arbeiten, ja, obwohl sie schon sehr viele Ressourcen haben und so weiter und so fort. Also das ist ja, das wäre ein riesiger Shift dann ja auch aus der Sicht. Ich meine, ihr arbeitet jetzt mit Startups, aber ich behaupte mal, das könntest du auch auf alteingesessene Firmen genauso anwenden. Deswegen hatte ich vorhin gefragt, ob das auch so ein Mindset-Thema ist.
Klar, komplett. Ich glaube, warum, wir arbeiten auch mit großen Firmen zusammen. Warum haben wir uns gerade am Anfang mehr auf kleinere Firmen, spezialisiert fast, ist, dass wir sagen, hier ist natürlich wahnsinnig leichter, es ist wahnsinnig leicht, irgendwie was neu aufzubauen, als jeder kennt es, wenn man ein Haus baut, ein Haus ist leichter gebaut als renoviert. So ist es eben auch mit Firmen, dass hier die Prozesse, umso komplizierter Prozesse sind, umso natürlich komplizierter ist es dann auch hier Veränderungen vorzunehmen. Das auch wieder mit Grund, warum wir Bluebird zum Beispiel so designt haben, dass alle Prozesse, die es im Sales oder Marketing schon gibt, unberührt bleiben Sachen kann und dass man quasi diese Outbound-Maschine einfach draufsetzen kann. Und ich glaube, das ist auch gut in unserem Framework, dass wir sagen, wir müssen jetzt hier keine Herzchirurgie betreiben, aber wir können diese ganze Power von Outbound benutzen und hier quasi draufsetzen auf die bisherige Maschine.
Okay, das heißt also Einstieg, ganz klar die Strategie und dann gehe ich weiter runter in die Prozesse, in die Rollen.
Genau, richtig.
Wir und ihr geht relativ breit dann rein. Also erstmal Strategie, dann werden Prozesse definiert, aber bis hin zu, wen solltest du hiren, wann solltest du die Leute hiren. Das hat schon einen sehr, sehr großen Impact auf das, was die Firma da tut.
Komplett. Und das ist auch das Schöne dabei. Und die Sache ist, wir gehen wirklich in, wie du gemerkt hast, in so den die Tagestargets eigentlich pro Rolle schauen wir uns an, die wir definieren. Andererseits aus der Industrieerfahrung natürlich. Ich meine, die Industrieerfahrung sitzt immer in der Firma schon drin und wir haben unsere Benchmarks und unsere Methodologie, die wir dazu bringen. Und daraus sehen wir das. Dann natürlich schaut man sich okay die Prozesse an. Wir kreieren ein Datenmodell, also welche Daten wollen wir erheben, an welcher Stelle und welche Metrics wollen wir später messen. Was ist für uns wichtig? Zum Beispiel, wie validieren wir unseren Target Market? Wie messen wir die Qualität? Wie messen wir die Größe des Pains von unseren Kunden? Wie definieren wir zum Beispiel diese Targets Market? Das schauen wir uns alles an. Und im Endeffekt wird es gelandet. Das Ganze muss natürlich also irgendwo auch gelandet werden. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie Excel-Tabellen oder PowerPoint zu machen. Wir haben noch nie eine PowerPoint geliefert. Da sind wir relativ stolz drauf sogar. Sondern uns geht es wirklich darum, okay, wir landen das einerseits in einem Tech-Stack. Also das heißt hier, je nachdem, ob wir mit Marketing, Outbound oder Sales arbeiten, mit den jeweiligen Tech-Stack, also wir arbeiten hier mit den eingängigen Marketing-Automation-Software wie HubSpot, Marketo und so weiter. Für Outbound setzen wir eben dieses Bluebird ein und wir können auch helfen, hier in Salesforce, HubSpot, CRM und so weiter, das einzusetzen, dass es wirklich technisch gelebt wird, weil wenn wir einen Prozess haben, der ist natürlich, und das sieht man, viele Startups haben Prozesse und die haben Flowcharts und die haben das entwickelt, aber wenn der Prozess nicht gelebt wird und von jeder Person gleich gelebt wird, macht es gar keinen Sinn. Andererseits, was man natürlich auch ein Outcome ist ein Playbook. Ich glaube, Playbook sieht man, das wird schon von vielen Startups geschrieben, gemacht, okay, und es ist wahnsinnig wichtig, dass man hier so die Single Source of Truth, nennen das immer die meisten Kunden, dass man hier die hat und die auch unternehmenweit gepflegt wird. Die große Kunst natürlich jetzt sagen, wir haben, es gibt irgendwo meistens in jedem Unternehmen, die haben irgendwo ein Dokument, das heißt Strategie, Sales-Strategie, also Unternehmensstrategie, Sales-Strategie. Da gibt es irgendwo ein Dokument, das heißt Playbook. Da gibt es irgendwo noch einen Prozess oder einen Flowchart und dann gibt es die Wirklichkeit, die oft nochmal komplett woanders ist. Und ich glaube, die große Kunst hier ist eben, diese alle zusammenzubringen und
im Einklang zu halten.
Im Einklang zu bringen und auch so zu halten, dass du gar nicht rauskommst quasi, wenn du drin arbeitest.
Ja, also dieses Thema Change Management ist für euch extrem, extrem wichtig. Und kann man sagen, das ist bei Startups leichter als bei alteingesessenen Firmen? Also wie du gesagt hast, das eine ist mal definiert ist. Und das kenne ich auch aus verschiedenen Firmen, also unter anderem Mittelstand, wo du sagst, man hat dieses klassische Meeting ganz weit oben auf dem Berg, da wird dann Strategie definiert und wenn du den ein halbes Jahr später anguckst, was da drin steht und wie gerade die Realität aussieht, ist oftmals sehr, sehr viel dazwischen, wo man sich dann wieder denkt, gut, wir haben es da sehr schön definiert, aber irgendwie haben wir es nicht zum Leben erweckt. Genau. Also dieses, wie siehst du das mit dem Change Management?
So, wie gehen wir die Sache an? Ich meine, bei kleinen Firmen ist relativ klar, wie wir es angehen. Uns ist wichtig, dass wir immer, egal was wir machen, am Ende steht da ein Team, dass der Methodologie folgt, dass die Industrie im Blick hat und dass hier auch arbeitet und Ergebnisse erzielt. Das heißt, bei kleinen Firmen, ganz klar, geht es hier eigentlich um die ganze Firma. Bei großen Firmen, was sieht man hier normalerweise? Man sieht normalerweise ein komplexeres Produktportfolio, komplexere
Organisation,
komplexeres, auch wenn man jetzt Sales-Strategie anschaut, Target-Markets, also verschiedene Target-Markets, verschiedene Szenarios, die gleichzeitig angegangen werden. Das heißt, wie geht man hier rein? Normalerweise hier ist unser Angang, dass wir wirklich sagen, wir suchen uns ein Produktportfolio aus von dem, was ihr habt. Wir versuchen hier in einem Target Market das Ganze durchzuexerzieren. Wir wollen natürlich das Wissen reinbringen. Für uns ist natürlich immer das Ziel, dass wenn wir rausgehen nach so einem Projekt, dass all dieses, dass das technische Wissen, dass dieses Prozesswissen, dass dieses Methodologiewissen in der Firma ist. Das heißt, dass wir das in einem durchexerzieren können und dass hier die Firma damit arbeiten kann in einem Bereich und dass man von da aus das ausweiten kann. Das Schöne natürlich bei diesem Outbound-Prozessmethodologie, die wir haben, die kann man wahnsinnig gleich gut andocken, wo man auch relativ schnell Ergebnisse sehen wird. Also wenn wir sagen, wir haben ein, zwei Monate zum Implementieren und danach sieht man eigentlich nach der ersten Woche sieht man schon erste Ergebnisse oft. Aber ich sag mal, nach den ersten zwei, drei Monaten wirklich läuft diese Maschine und man sieht hier eben schnell die Erfolge und kann je nachdem ausweiten.
Und jetzt hast du gesagt, man sieht relativ schnell die Ergebnisse. Ich denke, ein ganz spannendes Thema, du hast es teilweise schon angerissen, wenn nochmal darauf einzugehen, wie messt ihr eigentlich diesen Erfolg? Also was sind die relevanten Kennzahlen, die euch bewegen zu diesen Themen?
Das Ziel, was wir wollen, ist, dass wir mehr Sales Opportunities kreieren für den Kunden, für das Sales Team vom Kunden.
Platt gesprochen, am Ende geht es ja um mehr Umsatz, mehr Kunden.
Genau. Das steht natürlich immer am Ende. Wobei wir wirklich andocken und sagen, okay, für uns geht es um Sales Opportunities. Für uns Sales ist eine Funktion von den Sales Opportunities. Normalerweise hat man im Sales eine Conversion Rate, die relativ stabil ist, sage ich mal. Natürlich für Inbound höher. Man kann Influence Marketing, können wir auch noch drüber reden, finde ich wahnsinnig interessant. Mit den richtigen Touchpoints können wir Conversion Rates erhöhen, können wir hier Sales Cycle reduzieren. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir das gemacht haben, sehen wir eigentlich einen stabilen Sales Conversion. Das heißt, für mich, das Ende Sales, der am Ende rauskommt, ist die Sales Opportunity, die wir kreieren, mal der Sales Conversion Rates. Mhm. Das heißt, wenn wir skalieren wollen, müssen wir uns wirklich fokussieren darauf, wie viele Sales Opportunities kreieren wir. Und dass man hier sagt, hier ein System schafft, wo wir sehen, dass wir hier wie eine Maschine laufen. Was ist unsere Conversion von Contacted, Lead Contacted zum Beispiel, zur Sales Opportunity? Was ist zum Beispiel unsere Contactability? Also in die ICPs, die wir anrufen, in der Industrie, die wir anrufen, wie viele von denen erreichen wir? Normalerweise, es gibt eine Studie, die sagt, wenn du 10 bis 12 Mal versuchst, eine Person zu erreichen, davon mindestens 6 bis 8 Mal per Telefon, hast du 70% Wahrscheinlichkeit, diese Person auch zu erreichen. Das heißt, sind wir im Bereich von diesen 70% Contactability? Wenn nicht, sollten wir vielleicht im ICP was ändern oder am Target Market.
Ah ja.
Deswegen, für mich ist natürlich die interessanteste Matrix ist für uns, okay, Sales Opportunities, die am Ende vom Tag rauskommen. Aber es gibt wahnsinnig viele kleine Conversion Rates, die wir uns anschauen sollten, um zu sehen, hey, wo können wir verbessern? Und es geht darum, dass man kontinuierlich das Rädchen findet, an dem man drehen muss, um dieses Ganze zu verbessern, den ganzen Pitch.
Weißt du, aber diese klassische Conversion Rate, also Opportunity One versus alle Opportunities, die kommt ja dann erst am Ende. Und ihr geht eigentlich hin und schaut euch den Prozess im Detail an und sagt, wo sind die Stellschrauben, die Einfluss auf diese Kennzahl ganz hinten haben und wie kann ich dann da an der Stelle tunen.
Genau.
Wobei ich dich jetzt gerade so verstanden habe, dass also praktisch euer Output ist die Sales Opportunity. Das heißt irgendwie eine qualitative Opportunity, von der wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit denken, dass sie zum Abschluss kommt. Mhm. Aber da ist praktisch dann euer Prozess abgeschlossen und ihr gebt über an den Vertrieb. Oder verfolgt ihr den gesamten Prozess bis hin zum Abschluss und rechnet dann sozusagen die Conversions rückwärts über die verschiedenen Sales Stages hinweg.
Also ich sag mal, unser Ansatzpunkt, unser Fokuspunkt ist wirklich die Opportunity Creation, Sales Opportunity Creation.
Ja.
Das heißt für mich Outbound und Marketing. Natürlich schauen wir uns auch an Sales Funnel an, können wir nochmal anschauen. Auch Customer Success, was gibt es hier für Möglichkeiten? Mhm. Okay. Bei Customer Success, je nach Kunde, gibt es hier natürlich welche Signale, gibt es Upsell-Signale, gibt es Churn-Signale, wie kann man darauf reagieren? Aber ich glaube, für mich wirklich der Startpunkt, wie wir eigentlich mal anfangen, ist, dass wir sagen, lass uns diese Opportunity-Generation-Maschine, so, die muss als erstes laufen und dann können wir sich eigentlich um den Rest kümmern. Und generell, was wir messen eigentlich immer in 4 Bereichen. Der erste Bereich ist natürlich Results, also was sind die Ergebnisse? Und wenn die nicht stimmen, dann schauen wir uns an, okay, was ist Activity? Wir schauen uns an, stimmt die Activity, also die Anzahl an Calls, die Anzahl an E-Mails, und die kann einerseits zu hoch sein oder zu niedrig. Muss man natürlich wieder aufpassen, wenn du siehst, dass einer 100 E-Mails am Tag verschickt und 200 Call-Attempts hast, bist du ziemlich sicher, dass diese nicht besonders personalisiert sind. Natürlich soll es auch nicht andersrum sein, dass einer nur 2 E-Mails am Tag verschickt.
Ja.
Aber es ist natürlich, hier geht es Activity, stimmt die Activity? Und hier natürlich immer vergleichen im Team. Und Activity, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, okay, welche Call-Attempts gibt es, kann man sehen, okay, von den 5 SDRs, die wir haben zum Beispiel, haben die eine ähnliche Verteilung von Call-Result. Also was wir messen ist zum Beispiel Call-Result, ist, haben die mit dem Gatekeeper geredet, mit dem keiner reingegangen, haben die eine richtige Person erwischt. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir schon mal, arbeiten wir als eine Maschine.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so eigentlich das Wichtigste zu sehen. Okay, wir haben ein Outbound-Team, was als eine Maschine arbeitet.
Das würde bedeuten, die Konsistenz ist über das Team hinweggegeben.
Genau, also natürlich
keiner, hast du
natürlich, du hast immer welche, die besser performen.
Ja.
Aber relativ siehst du immer, okay, die 20% der Calls reden sie mit der richtigen Person. Und das sollte ungefähr gleich sein über alle.
Okay.
Und das ist natürlich neue, die haben weniger Activity und so, aber da sagt, die sollte wie eine Maschine aussehen. Also wir schauen uns Activity an, wir schauen uns Effektivität an, also was ich vorhin schon drüber gesprochen habe, diese Conversion Rates, aber auch Micro-Conversion Rates.
Ja.
Dadurch, dass man ganz genau aufdröseln kann, hey, in welchem Schritt verlieren wir Kunden? Und das, zum Beispiel gestern hatte ich ein Telefonat mit unserem SDR Bob und da habe ich gesehen, Die Ergebnisse haben jetzt nicht gestimmt in den letzten 2 Wochen. Haben wir gesagt, okay, woran liegt es? Haben wir Activity angeschaut, haben gesehen, Activity hat gestimmt, also wir hatten Calls.
Ja.
Haben wir uns Conversion Rate angeschaut, die Overall Conversion Rate war natürlich auch nicht gut, aber man weiß da noch nichts von. Aber dann haben wir uns angesehen, okay, wir reiten da runtergerissen, haben wir gesehen, Contactability waren wir nur bei 15%.
Mhm, okay.
Das heißt, okay, woran liegt das? Und dann jetzt ist die Hypothese, dass wir sagen, okay, jetzt ist August.
Ja.
Haben wir wahrscheinlich
das Sommerloch.
Klar, sagen wir, da kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, aber es geht darum, es kann jetzt auch was ganz was anderes sein, dass man eben wirklich hier nachverfolgen kann, wo sind wir, wo liegt das Problem und wo muss man nachhaken. Es kann natürlich auch sein, wenn die Contactability stimmt, dann ist der nächste Schritt natürlich hier Conversion from Pitch dann quasi zum Qualified Meeting. Wo liegt es hier und wo sind hier die Dropouts? Und eigentlich das vierte, was wir dann noch messen, ist Quality.
Okay.
Also Quality ist zum Beispiel, dass wir sagen, wie arbeitet der SDR in dem Prozess? Also was wir zum Beispiel gesehen haben bei Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, wo wir quasi die ganze System umgesetzt haben in unser Framework, hatten wir plötzlich gesehen, dass ein SDR hatte 1200 Leads on Prospection, wo er gesehen hat, er hat natürlich zweimal angerufen und dann niemand erreicht und diese Lead ist dann quasi einfach untergegangen, hat die einfach vergessen.
Okay.
Und das ist natürlich, solche Sachen sind wahnsinnig wichtig, dass sowas nicht passiert, dass man einmal das vom Prozess ausschließen kann. Das ist zum Beispiel was Bluebirds macht, aber dass man sich solche Sachen anschaut, dass man schaut, wurden die richtigen Daten eingetragen. Eins, was wir machen, wir haben verschiedene Stages, wo qualifiziert wird. Einmal Market Research, haben wir das Market Research Rating. Mhm. Wir haben vorhin schon darüber geredet, es geht viel um dieses Cherry Picking und dann gibt es noch das Qualified das QQ Rating, wie wir es nennen. Das wird eigentlich vom SDR am Telefon durchgeführt.
Qualität.
Oder genau, Qualified Company ist einmal, dass man schaut, okay, ist es überhaupt Target? Mhm. Wollen wir überhaupt mit dem reden?
Ja.
Wenn er Target ist, einerseits reden wir über die richtigen Pain Points und wie groß können wir messen, wie groß der Pain Point ist? Und dann müssen wir zum Beispiel auch messen, werden diese Fragen ausgefüllt? Ist der SDR, tut er wirklich diesen Pitch benutzen? Stellt er diese Fragen im Telefonat? Und da, weil diese Fragen sind wahnsinnig wichtig, dass wir wieder messen können, einerseits messen können, okay, rufen wir die richtigen Leute an mit der richtigen Value Proposition, dass wir einerseits oder andererseits auch messen können, wie arbeitet diese Person, wie arbeitet dieses Team. Dadurch, dass wenn alle wieder die gleichen Fragen stellen, können wir genau wieder messen, welche Ergebnisse haben. Die können wir wieder SDR 1 und 2 vergleichen. Wenn der eine Fußball spielt, der andere Basketball, lernen die nichts voneinander.
Wie wird das operativ realisiert? Werden die Gespräche aufgezeichnet und dann wird mal so im Nachhinein mal reingehört, hat er die richtigen Fragen gestellt oder macht ihr das irgendwie mit einem Vier-Augen-Prinzip, dass einer daneben sitzt mal zeitweise? Oder?
Rein rechtlich ist es schwierig, Gespräche aufzuzeichnen.
Ja.
Es wird in der Praxis allerdings gemacht. Es gibt noch je nach Land, es gibt andere unterschiedliche Regelungen. Es gibt noch, dass man sagt, okay, man tut nur seine Seite zum Beispiel aufzeichnen. Natürlich hilft es, wenn man anschauen kann, der Haken, die Conversion im Gespräch zum Beispiel liegt das Problem. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich hinsetzt mit dem SDA und sich mal so ein Gespräch anhört. Man kann sich mal dazusetzen, dass man sich die E-Mails anschaut. Wurde hier überhaupt die richtige Value Proposition zum richtigen Target Market, für den richtigen ICP, im richtigen Szenario verwendet? Oder hat er diese Struktur nicht hin? Es ist komplex. Also da müssen wir ganz ehrlich sein. Das ist eine sehr komplexe Struktur und Sales and Outbound ist komplex und deswegen müssen wir die hier unterstützen. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man hier wöchentlich hier auch One-on-One-Sitzungen hat mit den SDRs und sich ganz genau anschaut, was haben wir gewonnen, also welche Meetings hat der geschafft, welche Sales Opportunities wurden kreiert.
Ja.
Aber dass man sich auch ganz genau anschaut und sagt, welche Qualified Companies sind in Nurturing gekommen, warum und welche sind disqualified, sage ich mal, sind aus dem Prozess rausgeschmissen worden. Und wenn man hier so eine Routine hat, dann ist der SDR weiß ganz genau, der sagt dir in 5 Minuten, okay, die in die Firma hatten das und das, wollten aus dem und dem Grund nicht mit uns arbeiten. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass der Outbound-Manager diese ganze Information wieder managt, die er hat, zusammen mit den Dashboards, die wir haben, und sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, Reason for Nurturing war zum Beispiel zu klein, Firma zu klein, war nicht relevant. Oder zu früh oder falsches Timing. Und natürlich bekommen wir hier dann noch dieses qualitative Feedback von den SDRs und das heißt wahrscheinlich oft, dass man hier wieder zurückgeht in Market Research und sagt, hey, schau mal, die Qualified Companies, wir müssen unseren Target Market ändern, wir suchen Firmen, die ein bisschen größer sind. Und sowas sind Sachen, die wir wahnsinnig schnell rausfinden. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat, da haben wir sofort gesehen, wir haben in der ersten Woche gesehen schon, okay, die Contactability ist schlecht, Weil die Firma zu klein war in dem Fall sogar. Die haben zu kleine Firmen angegangen. Wie gesagt, jetzt gehen wir mal ein bisschen größere Firmen, wo du auf der E-Mail, auf der Webseite Adressen findest, wo Lusha oder andere Tools auch Telefonnummern haben. Und haben wir gesagt, okay, wir haben komplett in der ersten Woche schon quasi den Target-Market umgesetzt, damit wir sagen, okay, hier, jetzt haben wir die Contactability in dieser Industrie.
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, das war ja ein Grund, hast du eingangs gesagt, dass ihr dann auch eine Softwarelösung quasi draufgesetzt habt auf euren Framework-Prozess, dass die auch mithilft, genau dieses Operative reinzubringen in die Organisation und gerade für die SDRs, weil eben deine Eingangsfrage.
Genau.
Wie setzt du das um?
Komplett.
Super. Jetzt, du hast im Vorgespräch zwei interessante Themen noch gesagt. Wir haben jetzt ganz viel über Kennzahlen und Auswertung geredet und du hattest einen Punkt, wo es darum ging, man sollte einen Lernprozess implementieren, am besten kontinuierlich. Zum Thema Strategie und Prozess. Also ich kenne sowas aus anderen Firmen, da nennen die das kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
Das klingt sehr deutsch.
Es ist auch sehr deutsch. Und da finde ich nochmal spannend, wie setzt ihr sowas mit um? Also wie kriegt ihr sowas mit den Companies dann nachhaltig implementiert? Ist das sowas wie dieses wöchentliche One-on-One oder ist das eine größere Runde?
Genau, also es gibt hier eigentlich verschiedene Ansätze, was hier geleistet werden muss. Ich glaube, was wichtig ist natürlich erstmal, dass man in der Firma eine Person hat, die Verantwortung trägt für Thema zum Beispiel Outbound, dass man einen Outbound-Manager hat oder einen Sales-Manager, der eben dann auch verantwortlich ist für. Und dass diese Person natürlich sich täglich anschaut, diese Basics anschaut, Activity,
eure Metriken,
Results, die Metriken anschaut, dass die aber auch kontinuierlich das ganze Team zusammenholen und dieses Continuous Learning haben. Also ich finde, einer von der Team-Performance ist wahnsinnig wichtig. Du hast natürlich, wenn du eine Team-Performance anschaust, du hast immer so eine gausche Normalverteilung eigentlich.
Ja.
Und es ist natürlich so, dass du sagst, okay, ja, die am linken Ende, die nicht so gut performen, vielleicht ist das nicht die richtige Position für die. Muss mal aufpassen. Am rechten Ende sind natürlich die Top-Performer und wie kann man schauen, dass die in der Mitte von diesen Top-Performern lernen können. Wenn im Endeffekt, jetzt rein mathematisch betrachtet, geht es ja darum, hier diesen Average einfach nach rechts zu verschieben.
Ja.
Dadurch muss man natürlich schauen, wie schafft man das? Also einmal Teamdynamik, dass man schaut, dass man die nicht gegeneinander kompetitieren, sondern dass man hier Teamdynamiken schafft, wo zum Beispiel Gruppenpreise gibt, wo es Gamification gibt, wo wenn ein SDR irgendwie was Besonderes schafft, dass er das ein Beispiel gibt, so ein Glücksrad und ein möglicher Gewinn ist Pizza für alle. So dass man hier ein bisschen schaut, okay, eine Teamdynamik kriegt.
Besondere Anerkennung,
genau.
Motivation.
Also einerseits hier so Performance würdig, aber nie in Kontrast, nie kompetitiv gegen andere performen.
Ja.
Aber das muss natürlich auch in Prozessen umsetzen, dass man sagen, es gibt ein wöchentliches Meeting, wo jemand, der hier gute performt hat, dass er genau erläutert, warum er gut performt hat, dass einer erzählt, okay, dieser Pitch, diese einzelne Frage, und hier kann man wirklich besessen sein vom Detail, dass man sagt, hey, mit der Frage habe ich meistens solche Antworten bekommen und die hat mich dann dazu gebracht, dass ich darüber reden kann. Und dadurch, dass wir sagen, wir sind so fokussiert und wir reden zu genau der und der Person in Unternehmen und die haben normalerweise das gleiche Problem, weil sie aus dem gleichen Target-Market sind, aus der gleichen Industrie, können wir eben da so besessen im Detail sein und wirklich sagen und hier wirklich so Perfektion, sag ich mal, ausüben, auch auf dem Team-Level.
Mhm. Okay.
Ja, ist hochspannend. Also ich glaube, mit dir können wir noch mehrere Folgen machen. Habe ich schon gesehen. Und das zweite Thema, was ich ganz spannend fand, du hattest gesagt, nicht in die Marke investieren, sondern in relevante Konversationen.
Ja, es ist ein bisschen auf Konfrontation ausgerichtet, aber ich sage gerade bei
kleinen... Sales Pitch. One-Sentence-Sales-Pitch.
Ich sage mal, bei kleineren Unternehmen, sage ich immer, ist Branding ein schwarzes Loch. Da schießt man viel Geld rein, das kommt nichts raus. Ich meine, übertrieben gesagt, es hilft dir nichts, wenn der Müller unten in der Bäckerei weiß, dass du Teile für weiß nicht, Mondfahrzeuge herstellst, weil der wird sie nie kaufen. Aber du wirst natürlich wissen, dass jede Person, die deine Mondfahrzeuge kaufen kann, dass die über dich wissen oder sagen wir zumindest die relevanten. Genau, wo man wieder Marketing sagt, okay, was ist Marketing? Für mich ist Marketing genauso wie Outbound extrem fokussiert vorgehen. Und es gibt Account-Marketing, wo man wahnsinnig fokussiert vorgeht. Aber für mich geht es auch immer darum, dass ein Marketing muss zu eine Sales Opportunity führen. Und sowas muss gemessen werden, das muss getrackt werden. Und da, wenn wir sagen, wir haben einen Outbound-Prozess, wo wir wahnsinnig viel lernen, wir haben diese Sales-Strategie so präzise aufgesetzt mit Target Markets, ICP und so weiter. Das sind alles Learnings, die wir haben können im Marketing, dass wir sagen, Marketing benutzt zum Beispiel diese Buckets, die sagen, Value Proposition für diese eine Firma, für dieses ICP ist genau diese und wir reden über dieses Problem, weil wir wollen mehr von diesen Firmen in den Inbound-Funnel haben. Und hier muss man wahnsinnig ins Detail reingehen. Also nicht nur sagen, okay, so das generelle Problem ansprechen, sondern sich wirklich sagen, von unserem vom Target-Market, der am besten konvertiert, was ist das Top-Problem von diesen ICPs? Und genau darüber redet Marketing. Es kann sein, dass es für den Großteil des Markts nicht interessant ist, aber ich glaube, für die Person, mit denen du reden willst, ist es wahnsinnig interessant. Und es geht sogar so weit, es gibt Kunden oder Startups, die mit unserem Framework arbeiten, die erstellen ein Marketing-Material speziell für eine Firma.
Okay.
Die sagen, wie könnte eine Firma wie, dann kommt der Firmenname oder du sagst zwei, drei Firmen, dieses Problem lösen. Und dann schreibst du dann Marketingmaterial zu und du schaust, dass es jeder relevante Person in dieser Firma, LinkedIn-Banner, Sponsored Post oder was auch immer, zu Gesicht kommt und du kannst sicher sein, dass diese Person draufklicken wird.
Okay.
Und wenn diese Person da draufklicken wird und du die dann am Tag danach anrufst, kannst du auch sicher sein, dass du eine kleine Konversation mit der haben wirst.
Okay.
Wenn du relevant bist. Und ich glaube, ist einfach dieses Thema Relevanz ist für Marketing wahnsinnig wichtig. Ich glaube, noch ein anderer Punkt, wo Marketing wahnsinnig wichtig ist, ist für mich, wenn man sich dieses als Gesamtsystem anschaut, ist Marketing oft, sag ich mal, hat so diesen Mantel, dass sie sagen, für Marketing heißt Lead Generation. Für mich, Lead Generation ist ein Teil und in Lead Generation können wir uns eigentlich an, sozusagen, wir gibt es Direct Request, das heißt, hier wird eigentlich eine Demo verlangt oder ein Pricing verlangt. Das ist natürlich gut, okay, diese können wir natürlich direkt an Account Executive bringen. Das ist eigentlich die Mehrheit der Interaktion oder die Mehrheit der Kontakte, die wir im Marketing sammeln, sind eigentlich Leute, die sich für ein Webinar einschreiben, die sich ein E-Book runterladen, die ein Newsletter anschreiben und so weiter. Und ich glaube, hier, wenn man aggressiv an den Markt rangehen kann, will und aggressiv im Sinne vom Prozess und nicht vom Messaging. Ich glaube, da müssen wir ganz klar unterschreiben. Es gibt wahnsinnig viele, gerade diese amerikanischen, sehr aggressiven Messagings, wo ich sage, die in Europa hat sich wirklich herausgestellt, die funktionieren hier nicht. Wir können aber aggressiv im Prozess sein. Wir können wahnsinnig viel lernen hier im Prozess. Dass wir diese angehen, wir haben ja hier E-Mail-Adressen, wir haben hier Telefonnummern. Bei vielen Startups, die ich sehe, wartet man auf die richtigen Signale von dieser Lead, dass die sich zum nächsten einschreibt oder hier wieder einschreibt. Und ich finde, wenn man ein System hat, das man skalieren will, muss man eigentlich für sich selber sagen, nach den Richtlinien gehen wir auf Firmen zu und nach denen nicht. Und dass man nicht wartet auf Signale von anderen Leuten. Weil wenn wir einmal eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer haben und wir sagen, hey, das ist Target Market, die rufen wir an. Und wir wissen ja schon, worüber wir reden, weil wir wissen genau, wir haben wahnsinnig fokussierten Marketing-Content erstellt, der wirklich über ein sehr spezifisches Problem redet. Und wenn der sich dieses White Paper runterlädt, dann wissen wir ganz genau, was ein Problem ist. Und wir werden hier ziemlich wahrscheinlich eine relevante Konversation haben können.
Ja. Verstanden.
Für mich andererseits, wenn wir Marketing anschauen, eben ist es eben dieses Lead-Generation-Part, was für mich wahnsinnig interessant anzuschauen ist, und es lohnt sich, glaube ich, wirklich, ist Marketing-Influence. Dass man sagt, okay, wie kann Marketing Outbound und Sales unterstützen, Conversions zu erhöhen oder auch Sales-Cycle zu reduzieren. Wir haben zum Beispiel einen Fall, wo wir mit einem Kunden so gearbeitet haben und wir haben hier dadurch, dass wir Touchpoints mit denen zusammen definiert haben, an denen Marketing anknüpfen kann. Weil Marketing hat ja auch die Informationen. Marketing kann ja wissen, im Sales Funnel ist gerade in dem Position im Sales Funnel ist gerade eine Person, der ICP aus dem Target Market mit dem Szenario. Das heißt, Marketing weiß ganz genau, was für den relevant ist und wir haben den richtigen Content und den können wir hier zuspielen lassen. Und da haben wir mit einem Kunden eben tatsächlich geschafft, den Sales Cycle zum Beispiel von 9 auf 5 Monate zu reduzieren. Was sehr gewaltig ist, vor allem wenn man ein bisschen größere
Tickets hat.
Ich glaube, das ist auch sowas, was noch unterschätzt wird viel, ist dieses Influence-Marketing, gerade bei kleinen Unternehmen. Ich glaube, wie können wir das einsetzen? Und es gibt eine klassische Fälle, gerade wenn ich habe einem Kunden gearbeitet, die haben gearbeitet an der Digitalisierung vom Vertragswesen. Und hier war zum Beispiel ein Punkt, viele Leute waren interessiert, sie haben davon schon mal gehört, Digitalisierung, Vertragswesen natürlich wahnsinnig sinnvoll. Er hat mir die ins Sales-Meeting gebracht und eigentlich die erste Frage im ersten Sales-Meeting war immer, wie schaut es denn rechtlich aus? Und wenn du jetzt, und dann natürlich, er sagt, der Account Executive, der sagt, ja klar, also das ist die EU-Richtlinie, nach der EU-Richtlinie ist es in dem und dem Use Case vollkommen legal. Zusätzlich gibt es dann eine deutsche Richtlinie, die auch nach der das auch egal ist. Wenn aber jetzt diese Lead, die wir da, die diese Frage gestellt hat, die hat irgendwo mal gehört, das ist nicht legal, wird die jetzt natürlich nicht einfach sagen, okay, kaufe ich. Sondern man muss hier wirklich, dann für mich ist dann hier, wäre zum Beispiel die Aufgabe vom Marketing, ein wahnsinnig starkes und seriöses, ist ein Webinar, ein Whitepaper, ich weiß nicht was, ein Blog, was Content zu schaffen, der muss noch nicht mal groß mit deiner eigenen Marke assoziiert sein, nur um zu erklären, für diesen Fall ist Digitalisierung von Verträgen legal. Weil das hier ist die große Frage, die dem Sales-Prozess im Weg steht.
Ja.
Und das kann der Account Executive hat hier, sag ich mal, weniger Spielraum, weil er ist natürlich immer derjenige, der dir das verkaufen will.
Ja, keine Credibility oder nicht genügend Credibility, um das zu beantworten. Okay, also ich habe das Gefühl, wir könnten noch 3 Stunden weiterreden. Ich habe aber auch das Gefühl, das war sehr relevant. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde an der Stelle quasi mal einen Punkt machen wollen. Außer der Tim hat noch ein letztes Highlight für uns.
Nö, ich find's gut.
Abgesehen von seiner neuen Frisur.
Mein Friseur hat ausgezeichnete Dienste geleistet, ja, in der Tat.
Okay, super. Also ich fand's absolut grandios und ich möchte an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank sagen. Wir wollten dir aber ja nochmal die Möglichkeit geben, kurz zu erzählen, SaaS Institute, Bluebird, wie kann man euch am besten erreichen?
Genau, am besten erreicht man uns über unsere Website, sag ich mal, thesaasinstitute.com oder bluebirds.com, also B-L-O-O und dann birds, ganz normal, .com. Und ich bin natürlich auch über LinkedIn erreichbar, über die klassischen Kanäle Georg Vohlwasen, V-O-L-W-A-H-S-E-N. Wir haben natürlich das SaaS-Institut, das ist quasi unser Vehikel, was entstanden ist aus 2 großen Success-Cases von den Gründern, wo zum Beispiel Toni eben bei Redpoints innerhalb von 1,5 Jahren so das ARR von 1 Million auf fast 10 Millionen
Toni ist einer der Mitgründer.
Genau, einer der Mitgründer erhündert. Daraus, aus diesen Success Cases, ist quasi diese Methodologie entstanden während dieser Arbeit. Die haben wir dann mit dem SaaS-Institut auch eingesetzt, eben als Consultant in mittlerweile über 30 Startups oder mehr oder weniger Startups. Was ziemlich schnell klar wurde, ist, dass wir einfach, wie wir vorhin festgestellt haben, um diese Komplexität zu managen, gibt es einfach keine Plattform. Ich meine, für Sales haben wir gesagt, gibt es eine perfekte Plattform. Es gibt Salesforce, für Marketing hat HubSpot wahnsinnig große Dienste geleistet, um hier wirklich eine intuitive Plattform zu schaffen für Marketing. Und was das Thema Outbound angeht, was das Thema Inbound-Qualifizierung auch angeht, wirklich durch Menschen, durch Relevanz, gibt es eben keine Plattform. Und deswegen haben wir relativ schnell festgestellt, wir müssen hier einfach noch eine technische Plattform schaffen. Diese technische Plattform eben ist Bluebirds, die eben aufgesetzt werden kann auf die Marketing-Automatisierungssoftware und die Sales-CRM. Genau daher diese 2 Marken, sagen wir, die 2 Deckel hier.
Genau, wir werden es beides verlinken
in den Show Notes.
Also wir stellen sicher, dass die Leute dich erreichen.
Perfekt.
Gar keine Frage. Ja, und dann mir bleibt nur zu sagen, mega, ich fand es mega geil, muss ich an der Stelle erwähnen. Und ja, vielen, vielen Dank dir.
Vielen tausend Dank euch.
Danke, Georg, fürs Vorbeikommen. Genau. Und dann bis bald.
Genau,
bis bald.
Danke fürs Zuhören. Bis dahin.